Okay, dann also lasst uns anfangen. Erstmal hallo alle miteinander. Ich nehme an, dass einige mich bereits kennen. Also mein Name ist Marc Wagner. Das hier ist das Team von Übungsleitern, das euch in dem Semester betreuen wird im Programmierpraktikum oder, glaube ich, wie es offiziell heißt, Einführung in die Programmierung für Physiker. Ich bin, muss sagen, sehr froh, dass jetzt alle reinpassen, offenbar gerade so. Also ich hatte schon irgendwie ein bisschen schlaflose Nächte, was wir jetzt machen, wenn wir 100 oder 120 sind, aber ich denke, es passt gerade so. Also dann bleibt dieser Raum und dieser Vorlesungszeitpunkt, denke ich, erhalten. Oder gibt es da irgendwie große Probleme für viele? Nee, fein. Gut, also das ist der erste Punkt, die Vorlesung. Dann gerade ein paar Worte zu den Übungen, wie das ablaufen wird und wie ihr euch da anmeldet und so weiter. Also die Idee ist, dass wir hier in der Vorlesung halt ein bisschen die Theorie besprechen und die Programmiersprache C erlernen und so weiter. Und die Übungen, das sind nicht Übungen, wie ihr es vielleicht in der theoretischen oder Experimentalphysik habt, wo halt auch so ihr dort sitzt und der Übungsleiter führt was vor, sondern das ist eher ein betreutes Programmieren. Ich glaube, es heißt ja auch irgendwie Programmierpraktikum. Also das heißt, es findet in einem Computerraum statt und da sitzt ihr halt vorm Rechner und da ist also mindestens einer dieser Experten hier vor Ort. Und wenn ihr halt Probleme habt oder was, dann gucken die auf euren Code, helfen euch, geben euch Tipps. Oder auch wenn er mit einer Aufgabe gar nicht weiterkommt, dann fragt, was soll ich machen? Und dann sagt der Kollege halt, jetzt tippst du das ein und dann tippst du das ein und so weiter. Also das ist ein betreutes Programmieren. Und naja, insofern, es wird kaum Frontalunterricht geben. Mein Programmieren und Umgang mit dem Computer, das kann man nicht durch logisches Denken erlernen wie andere Physikvorlesungen, sondern müsst ihr viel üben. Also deswegen wird es auch Übungsaufgaben geben, die wir mal auf freiwilliger Basis handhaben. Also jede Woche kriegt ein Zettel. Und das sind halt Vorschläge. Also wie würdet ihr die machen an eurer Stelle? Dann seid ihr wahrscheinlich für den Test, den wir Ende Semester schreiben, gut präpariert. Aber ihr könnt da natürlich auch andere Dinge probieren oder mehr machen. Und ja, also in den Übungen kriegt ihr halt dann Hilfe zu diesen Zetteln, wenn ihr sie braucht und so weiter. Eine Besprechung der Übungsaufgaben, also zumindest eine kollektive Besprechung, dass jetzt der Programmcode an die Tafel geschrieben wird, wird es, denke ich, nicht geben, weil meistens ist es halt so, wer die Aufgabe macht, also wenn das Programm das tut, was es tun soll, dann ist es halt langweilig, so eine Besprechung zu hören. Und ich meine, wie schon gesagt, jeder, auch die, die vielleicht nie programmiert haben und große Schwierigkeiten haben, ich meine, ihr habt ja diese mindestens 90 Minuten mit eurem Tutor und wenn er überhaupt nicht wisst, was er machen soll, dann fragt ihn, was soll ich machen und dann sagt er euch Schritt für Schritt, was er zu tun hat, löst er mit euch zusammen die Aufgabe. Also das heißt, jeder, der sich Mühe gibt, hat am Ende auch die Lösungen. Ich meine, die Leute haben sicher auch so eine Art Musterlösungen und zeigen euch die, wenn nötig oder wenn ihr sie sehen wollt. Aber zumindest ist es nicht so, dass halt in der Übung das wirklich da präsentiert und ausdiskutiert wird, zumindest nicht in der Regel. Also wenn viele die gleichen Fehler machen, dann ist es vielleicht sinnvoll, wenn er halt mal kurz unterbrecht und sagt, hört mal alle zu, das und das ist wichtig. Aber also es ist kein Frontalunterricht. Dann haben wir also 6 äquivalente Übungsgruppen, wo er also reingehen könnt, wo er möchte. Also es sind 7 Leute hier, der David ganz außen. Das ist der Organisator dieser Dinge, also wann immer vielleicht mal einer ausfällt oder wenn es irgendwie Probleme gibt, dann wendet euch an ihn, also erst für die Übungen verantwortlich. Und die 6 Leute hier sind die Übungsleiter, also der Arthur, der Christian, Jonas, Christopher, Matthias und Alessandro. Wie vielleicht die Namen schon andeuten, 3 sprechen oder sind erst dabei, Deutsch zu erlernen. Also Arthurs Übung wird in Englisch und Französisch angeboten, Christian in Deutsch, Jonas in Englisch und Norwegisch. Chris ist wieder in Deutsch, Matthias auch und Alessandro in Italienisch und Englisch. Also das heißt, es deckt wahrscheinlich den ganzen europäischen Raum ab und es mag Vorteile haben zu einem nicht deutsch sprechenden Übungsleiter auch zu gehen, denn die ganze oder viel der Informatikliteratur, auch Hilfesachen und so, sind halt auf Englisch. Also meine, da würde ich mich eigentlich nicht scheuen oder das nicht als Vor- oder Nachteile achten, ob es jetzt Englisch oder Deutsch ist. Ich glaube, der David, der jetzt gleich Listen austeilen wird, wo ihr euch hier eintragen könnt, der hat auch draufgeschrieben, ob eine Übung Englisch oder Deutsch ist, richtig? Okay, also da könnt ihr das dann auch nochmal dann abgleichen. Gut, dann, was wahrscheinlich eine der primären Motivationen ist, neben der Tatsache, dass ihr halt als Physiker irgendwann mal programmieren lernen solltet, sind die CP, die ihr am Ende dieses Semesters halt haben wollt oder irgendwann mal vorweisen müsst. Und also ich will euch da keine großen Steine in den Weg legen, aber ich habe in diesem Modulhandbuch geguckt, es muss halt so sein, dass man zwei Dinge irgendwie nachweist. Einmal die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme im Praktikum und das Zweite, das ist eine 90-minütige Klausur oder eine 30-minütige Prüfung. Aber also mit der Menge von Leuten können wir keine mündliche Prüfung machen, also deswegen, es wird da einen Test geben. Dann diese regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme am Praktikum. Also ich denke, ihr seid erwachsen und selbstständig, also wir haben eigentlich nicht vor, Anwesenheitslisten oder irgendwas zu führen. Also jeder ist für sich selber verantwortlich und sollte vielleicht da hin und wieder hingehen. Ich denke, diesen ersten Punkt ist am geschicktesten, wenn wir uns darauf einigen, dass er das dadurch nachweist, dass er im Laufe des Semesters eine sogenannte große Programmieraufgabe löst. Also da könnt ihr jetzt halt schlecht am Anfang anfangen, aber vielleicht vor Weihnachten gebt mal eine Handvoll von Aufgaben raus. Die sind ein bisschen anspruchsvoller, also da braucht er dann halt nicht einen Nachmittag wie für einen Übungszettel, sondern vielleicht ein paar Tage oder wenn er jede Woche einen Tag investiert hat, vielleicht ein paar Wochen. Und gegen Ende des Semesters sollte da halt diese größere Programmieraufgabe, also es ist irgendein physikalisches Problem halt, sollte dann fertig haben und dann einem dieser Tutoren da erstmal präsentieren, auch den Programmcode abgeben und halt erläutern, was er da gemacht hat. Also es ist ein kurzes Gespräch von vielleicht 10 bis 15 Minuten, um halt zu demonstrieren, dass er auch wisst, was da drin steht, dass er das selber gemacht hat. Dagegen halt die Übungsaufgaben, die es jede Woche gibt, wie schon gesagt, die sind optional, also die müsst ihr nicht abgeben, das ist in eurer eigenen Verantwortung, dass ihr da halt regelmäßig am Ball bleibt und übt. Gut, und also am Ende gibt es eine Klausur, wobei ich denke, dass Klausur fast ein bisschen hochtrabender Name ist, also es wird ein einfacher Test sein. Ich denke, wenn ihr regelmäßig programmiert habt und auch diese optionalen Übungsaufgaben gemacht habt, dann sollte das keine große Schwierigkeit sein. Da würde ich vorschlagen, Donnerstag, 27. Februar, gleiche Uhrzeit. Aber ich bin da offen für andere Vorschläge. Wenn ihr da zeitgleich Klausuren habt oder irgendwas, kann man das ausschieben. Gibt es da Gegenstimmen gegen diesen Zeitpunkt? Also was sagt euer Kalender, gut oder schlecht? Ich bin echt flexibel, also das war einfach mal so dahingesagt. Also wenn ich sehe ein paar Leute nicken und keinen protestieren, dann lassen wir es einfach so. Gut. Letzter Punkt, Literatur. Also ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht gar Tausende von C-Büchern und Programmierbüchern und irgendwo steht immer das Gleiche drin und die Autoren waren schlaue Menschen, also meine, da jetzt was zu empfehlen, das ist toll und das ist nichts, das lohnt sich glaube ich nicht. Also ein bekanntes Standardwerk, was auch ich vor vielleicht 15 Jahren oder was, wie ich Informatik studiert habe, gehabt habe, war dieses Buch Programmieren in C. Aber ich denke, jedes andere Buch tut es auch und wahrscheinlich müsst ihr auch kein Geld ausgeben. Ich nehme an, jedes Skript oder Online-Buch in C oder was, stehen die gleichen Sachen drin. Also man sucht da ein bisschen rum, empfiehlt euch halt gute oder schlechte Sachen gegenseitig. Ich kann auch gern, wenn ihr ein Buch habt und fragt, ist es gut oder schlecht, dann kann ich mal kurz reingucken. wenn speziellere Sachen erforderlich sind, dann wird es im Laufe des Semesters vielleicht noch mehr Empfehlungen geben, und zwar auf meiner Homepage. Mag sein, dass der eine oder andere das schon gesehen hat. Also wenn er meine Homepage, die findet er ja leicht irgendwie über Google. Da gibt es halt so einen Link oder was, wo das Material vom Programmierpraktikum drin ist. Da kriegt er auch diese Folien immer. Könnt ihr dann zu Hause nochmal angucken. Und also da Frank Kühn, der filmt, da wird auch ein Link zu diesen Videos sein. Und die Übungszettel sind da und halt sonstige Informationen. Gut. Habe ich irgendwas Organisatorisches vergessen aus eurer Sicht? Oder habt ihr noch irgendwie Fragen zu den Randbedingungen? Ach so, genau, das ist gut. Ja, die Übungen, die wollen wir nächste Woche loslegen. Also hier hat der David schon einen langen Übungszettel vorbereitet, wobei das sind also sehr einfache Aufgaben mit vielen Erklärungen. Und genau, also ab nächster Woche geht's los. Es ist ein bisschen ungünstig, die Übungen sind Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das heißt, einige von euch haben die Übung immer vor der Vorlesung und andere haben es halt nach der Vorlesung. Also dann könnt ihr selber so ein bisschen entscheiden, ob ihr vielleicht ganz schnell loslegen wollt mit dem neuen Zettel oder eher noch die nächste Vorlesung abwartet. Ja. Nee, es müssen irgendwie Listen existieren. Hast du die schon durchgegeben oder rumgegeben? Oder vielleicht ist es besser, wenn man die, ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier rumgeben, haben natürlich die vorne oder hinten sitzen, den größten Vorteil. Können wir auch an die Wand hängen. Ja, höchstens 18. Also ihr solltet euch halt ein bisschen gleich aufteilen. Ich meine, ihr tut euch ja nichts Gutes, wenn 50 Leute in einer Übung sind, weil dann hat der Übungsleiter natürlich wenig Zeit für euch. Ich würde jetzt trotzdem sagen, geben wir sie geschwind durch und nach 10 Minuten sind sie ja wieder bei mir und dann kann ich mal drauf gucken, wie das ausschaut, ob das sehr fair verteilt ist. Und wenn nicht, können wir nochmal von Hand ein bisschen schieben. Also, wo sind diese Listen? Hast du die Listen schon durchgegeben? Nee. Ja, die würde ich jetzt durchgeben. Holst du, okay. Okay, also die Listen werden erst gedruckt, die kommen in 5 Minuten dann. Ja, wenn es nichts mehr gibt, dann genau. Vielen Dank für euer Kommen. Gut, also dann, bevor wir jetzt wirklich mit dem Stoff loslegen, nochmal eine kurze Zusammenfassung, was ich eigentlich in dem Semester vorhabe und was wir lernen wollen oder werden. Also es gibt, denke ich, 2 wesentliche Punkte. Das eine, das ist, dass er eine Programmiersprache lernt. Und ich habe mich für C entschieden in dem Kurs. Also es gibt eigentlich, würde sagen, nur 2 wirklich wissenschaftlich häufig verwendete Programmiersprachen. Das eine ist C, das andere ist Fortran. Fortran verwenden typischerweise die Leute, die älter sind, und C, diejenigen, die jünger sind. Also ist meines Erachtens die Zukunft, gerade jetzt auch für euch, es wird immer mehr C kommen. Und deswegen ja, diese Wahl hier. Wobei im Prinzip, wenn ihr erstmal eine Programmiersprache könnt, dann ist es sehr leicht, eine zweite zu lernen. Die sehen irgendwie sehr, sehr ähnlich aus. Gut, also mit anderen Worten, ihr sollt lernen, wie schreibt man ein Programm, das der Computer überhaupt ausführen kann. Das ist aber nur ein Teil, das ist halt wie in einer normalen Sprache, wenn ihr die Grammatik könnt, ich meine, dann könnt ihr euch noch nicht wirklich unterhalten oder einen wohlklingenden Text wie ein Gedicht oder Roman verfassen, und dazu braucht ihr dann diese beiden Punkte noch, das Algorithmik und Numerik. Also mit anderen Worten, ihr müsst halt auch in der Lage sein, nicht nur mit dem Computer zu kommunizieren, sondern ihm halt auch auf logische und effiziente Art und Weise beibringen, eine anspruchsvolle wissenschaftliche Aufgabe zu lösen. Und Naja, das ist dann etwa der zweite Teil des Semesters. Also in dem Rahmen, wo ihr dann auch eure große Programmieraufgabe am Ende verfassen werdet. Und naja gut, die Beispiele und Hausaufgaben versuchen wir halt an der Physik zu orientieren. Also ihr sollt halt wissenschaftliches Programmieren lernen. Also ich will euch nicht zeigen, wie ihr Fenster öffnet oder springende Männchen oder sowas programmiert. Ich meine, das könnt ihr selber machen, aber braucht ihr nicht für eure Bachelor- oder Masterarbeiten, sondern wir sind halt eigentlich interessiert, Numerik zu machen, komplizierte mathematische Probleme und Gleichungen zu lösen, die halt irgendwo hilfreich für die Physik sind. Ich meine, am Anfang, wenn ihr noch wenig wisst, dann ist es vielleicht schwierig, da wirklich tiefsinnige Beispiele zu machen. Aber je weiter der Kurs fortschreitet, desto mehr versuche ich da wirklich einen Bezug zur Physik herzustellen. Gut, und also neben diesen beiden Hauptpunkten machen wir dann noch Linux-Grundlagen. Also Linux ist das Betriebssystem, was typischerweise an den Unis verwendet wird. Also nicht Windows. Windows kostet Geld. Linux ist umsonst. Das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe. Und dann auch so ja, speziellere Dinge, wie zum Beispiel das Einbinden wissenschaftlicher Bibliotheken. Also ihr schreibt in der Regel nicht alles am Computer selber, so Sachen wie Lösen von einem linearen Gleichungssystem oder von einer Differentialgleichung. Das haben halt schon hunderte von Leuten vor euch machen müssen. Und immer wieder das gleiche Programm einzutippen, ist fehleranfällig und auch eine Zeitverschwendung. Also da versuche ich ein bisschen zu zeigen, wie ihr halt guten Code aus dem Internet runterladet und in eure Programme einbindet. Und wenn am Ende noch Zeit ist, vielleicht in der letzten Stunde oder was, dann will ich ein bisschen noch auf andere Programmiersprachen oder ja, Computeralgebra-Systeme zu sprechen zu kommen, dass ihr so einen ganz groben Überblick habt, was es denn noch gibt. Gut, jetzt bevor wir also anfangen, würde ich gerne mal einen gewissen Überblick hier über den Kurs haben, was so euer Grundwissen und der Startpunkt ist. Also vielleicht ein bisschen eine sehr banale Frage, aber gibt es jemanden, der keinen Computer besitzt? Nee, okay, gut. Wer hat Linux auf seinem Computer? Linux, das Betriebssystem. Also die anderen haben Windows, nehme ich an, ne? Also das ist das Standardsystem. Wer hat denn schon mal irgendwas programmiert in beliebiger Sprache, Basic, C? Die Gegenfrage, wer hat noch nie programmiert? Also ein bisschen mehr. Okay, fein. Also ich versuche da auch sehr wirklich grundlegend vorzugehen und gerade für die den Kurs zu halten, die da halt noch kein Grundwissen haben. Wenn ich irgendwie mal zu schnell oder zu langsam bin, dann bremst mich oder teilt mir mit, dass es langweilig ist. Also ich bin da gern bereit, mich nach euch zu richten und auch auf euer Feedback angewiesen. Gerade wenn Code an der Tafel steht. Also ich meine, ich habe ja den Code geschrieben, wie ich ihn auf die Folien kopiert habe. Da ist man wahrscheinlich immer versucht, sehr schnell drüber wegzugehen. Und für jemanden, der einen Code das erste Mal sieht, ist es verwirrend. Also wenn irgendwo Folien mal zu schnell erscheinen und wieder fort sind, dann bitte sofort Stopp rufen. Also wir haben genug Zeit in diesem Semester. Gut. Also heute soll es noch nicht ums C-Programmieren gehen, sondern um Linux, um dieses Betriebssystem, wo ich angekündigt habe. Denn wenn ihr die Computer hier verwenden wollt, dann müsst ihr halt ein bisschen damit umgehen können. Und auch mein Tipp ist es, nachdem ihr alle offenbar einen Computer habt, installiert euch dieses Linux zu Hause. Es ist umsonst und dann könnt ihr die Übungsaufgaben machen und könnt ihr all das machen, was ihr an der Uni macht und so weiter. Also gerade nochmal die Frage, warum Linux? Also es ist halt umsonst, ihr könnt es aus dem Internet runterladen. Es ist nicht nur umsonst, sondern im Prinzip sind alle Programme und Bibliotheken umsonst und es existieren zahlreiche Programme und Bibliotheken für praktisch jede wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche Anwendung. Also unter Windows zahlt er halt für vieles Geld, unter Linux zahlt er kein Geld und der kriegt da alles, was er braucht, sei es Office, Editoren, Compiler, Plotprogramme, numerische Bibliotheken, die wird er da zuhauf finden. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum es halt in der mathematischen, physikalischen und technischen Forschung sehr verbreitet ist. Und an den Unis findet man halt auch selten andere Rechner als Windows-Rechner. Also das ist nicht nur für den Kurs, sondern sicher eine Investition auch in eure wissenschaftliche Zukunft. Gut, wenn er jetzt also vielleicht heute Nachmittag dann gleich dran geht, mal Linux zu installieren, Dann wird er wahrscheinlich auf diesen Begriff, die sogenannte Distribution, stoßen. Und die Distribution, das bedeutet so viel wie, dass es halt verschiedene Linux-Systeme gibt, die zwar alle sehr, sehr ähnlich sind, aber irgendwie von verschiedenen Gruppen oder Anbietern oder was halt ja, nicht verkauft werden, sondern zur Verfügung gestellt werden. Für Nicht-Experten sind eigentlich alle Distributionen gleich. Also es ist, ich würde sagen, macht keinen Unterschied, was ihr da im Internet runterladet. Also zum Beispiel die Distribution, die ich auf meinem Laptop habe, nennt sich Ubuntu. Früher hatte ich eine Distribution, die nennt sich SUSE. Das sieht vielleicht die Oberfläche ein bisschen anders aus und die Farben und so weiter. Aber im Prinzip die Funktionalität ist zu 95% die gleiche. Also ich arbeite seit 15 Jahren mit dem Zeug und mir ist es eigentlich ziemlich gleichgültig, welche Distribution. Ich verwende immer die, die ich am einfachsten kriegen kann und am einfachsten zu installieren ist auf meinem Laptop. Das war auch jetzt das letzte Mal der Grund, warum ich von SUSE auf Ubuntu gewechselt bin. Da hat er ein bisschen Schwierigkeiten beim Installieren gehabt. Dann habe ich mir halt schnell das andere aus dem Internet runtergeladen und das hat problemlos funktioniert. Also man guckt im Internet und dann findet er verschiedene Dinge. Also ich habe mal, glaube Linux-Distributionen eingetippt und da gab es so Größenordnung 20 oder 30 Stück. Was er nehmt, ist egal. Ich glaube, dieses Ubuntu, was oben stand, ist relativ benutzerfreundlich. Also ist es vielleicht als Startpunkt keine verkehrte Idee, sich dafür zu entscheiden. Gut, und die Installation ist heutzutage auch nicht mehr übermäßig schwierig. Ich würde sagen, es ist fast so einfach, wie ein Windows zu installieren. Also was ihr machen müsst, ihr müsst halt ins Internet gehen und die Installationsdateien runterladen. Da braucht ihr ein schnelles Netz. Das sind schon ja, viele Megabyte oder einige Gigabyte. Also notfalls macht es halt hier. Das speichert er entweder auf einem USB-Stick oder brennt es auf eine DVD. Und naja, dann macht das halt, wie ihr es von Windows gewohnt seid. Ihr steckt es halt einfach rein, startet euren Computer neu und dann müsste die Installation funktionieren. Wenn doch Probleme auftreten, und es treten häufiger Probleme auf wie bei Windows. Also der Grund ist halt, dass Computer typischerweise mit Windows verkauft werden und da hast du schon alles getestet und es wird halt nicht ein Computer verkauft, gleich der KI, wo sich Windows nicht gescheit installieren lässt, dann müsst ihr unter Umständen halt im Internet mal nach diesen Problemen suchen. Oder aber das Beste, was ich immer fand, ist halt die Kollegen fragen, die sich gut auskennen. Also ich nehme an, ihr habt eine Handvoll von Computerfreaks, die helfen euch vielleicht gegen Kasten Bier oder Tasse Kaffee oder was da gern weiter. Bitte, du musst was machen? Also typischerweise, ich kenne es so, wenn man einen Computer anmacht, auf dem ersten Bildschirm, also es geht ganz schnell, da ist so eine Taste meistens gesagt, wie man es, ich glaube, BIOS oder was kommt. Und da kann man die Boot-Reihenfolge einstellen. Da kann man sagen, Boot von Festplatte oder von Diskette, wenn es noch eine hast, oder von USB-Stick. Und das mag sein, dass der halt da verändern muss. Das ist auch so ein Menü und dann stellst du USB-Stick ein und dann sollte das funktionieren. Also sollte man mit Anführungszeichen, ich meine, ich kann es euch auch hier nicht vorführen, weil jeder Computer ist anders und jede Distribution ist anders. Also da mag es sein, dass man halt ein bisschen rumprobieren muss. Gut, meine eine Sache, die ist vielleicht ein kleines bisschen heikel und da würde ich euch, also ich meine, nicht davor warnen, aber passt da genau auf, was er tut. Also wenn er nur einen Computer zu Hause habt, dann könnt ihr Windows und Linux da drauf machen, was ja sinnvoll ist irgendwie. Windows halt für Computerspiele oder irgendwas und Linux für die wissenschaftlichen Sachen. Das parallele Installieren ist aber natürlich gefährlich, wenn Windows schon drauf ist. Also irgendwie muss er ja sich Festplattenplatz beschaffen und wenn er sich gerade den beschafft, wo eure wertvollen Dateien oder was drauf sind, dann mag das gefährlich sein. Also wenn er nicht ganz sicher seid, was er tut, dann mein Tipp, macht mal ein Backup von diesem Windows, bevor er da Linux drauf macht oder fragt jemanden, der wirklich sich mit auskennt. Also mir ist noch nie was passiert. Ich habe vielleicht 10 oder 15 Linux-Systeme in meinem Leben schon installiert. Aber das ist, würde ich sagen, das, wo man vielleicht am meisten kaputt machen kann, durch einen unüberlegten Klick oder wenn man nicht weiß, um was es geht. Und also wenn ihr halt euch dafür entscheidet, nicht einen extra Linux-Rechner anzuschaffen, sondern beides zu machen, dann ist dann nach der zweiten Installation, sieht dann der erste Bildschirm halt so aus oder ähnlich, wo ihr halt im Prinzip auswählen könnt, was dann gestartet werden soll. Gut, und meine Hausaufgabe in Anführungszeichen, also mein dringender Tipp an jeden, der halt einen Computer hat, ist, also installiert ein Linux-System da drauf. Es ist halt so viel komfortabler, wenn ihr zu Hause eure Aufgaben machen könnt, mal schnell was ausprobieren, als wenn ihr immer auf diesem Computerraum da angewiesen seid. Übrigens, Computerräume nehme ich an, wisst ihr, wo sie sind. Ne? Das ist, also ich glaube, euer Hauptraum, der ist hinterm Café Physik unten. Und da sind, soweit ich weiß, ausschließlich Linux-Rechner oder gehen die auch mit Windows? Oder? Linux. Also mein, wenn das nicht sofort klappt, dann könnt ihr auch da unten jederzeit eure Übungsaufgaben machen. Und also der Übungsraum ist nicht da unten, der ist ein Stockwerk höher in der Theorie. Und da hat es halt auch diese Linux-Rechner. Aber da kommt er, glaube ich, nicht rein. Also wenn er abseits der Übungen trainieren wollt, dann geht er halt runter ins Café. Okay, also dann gehen wir davon aus, dass ihr jetzt Linux installiert habt oder irgendwo zur Verfügung. Wenn ihr Windows gewöhnt seid und mit Windows arbeitet, in der Regel passiert es halt so, dass er auf Symbole klickt und Dateien hin und her zieht mit der Maus. Das ist jetzt in modernen Linux-Systemen auch möglich, weil man halt das möglichst vielen Leuten schmackhaft machen will. Aber eigentlich ist es sehr langsam und unpraktisch. Also wenn man wirklich gut mit dem Computer arbeiten will, ist es nicht sinnvoll, da mit der Maus Symbole hin und her zu ziehen, sondern arbeitet man mit dem sogenannten Terminal. Also ein Terminal ist ein Fenster, das so aussieht und es ist praktisch nichts anderes wie eine Texteingabeaufforderung, wo er Kommandos eintippt und mit eurem Computer kommuniziert. Also wahrscheinlich seid ihr zu jung, früher hatte man das MS-DOS, so ähnlich sieht es halt aus, wo man nur was eintippt. Und ich meine auch am Anfang wundert man sich wahrscheinlich, wenn man es nicht gewöhnt ist, warum soll das schneller sein, wenn ich da immer von Hand was tippen muss, aber auf die Dauer wird er sehen, dass er viel lieber mit dem Terminal arbeitet, als mit diesem Mausgeklicke oder hin und her ziehen. Also andere Worte für Terminal sind auch Shell oder Kommandozeile oder manchmal sagen die Leute auch Konsole dazu, obwohl es eigentlich was anderes bezeichnet. Wenn er da ja, besser mit umgehen wollte, als ich es jetzt hier in der Vorlesung zeigen können, dann tippt es einfach mal ins Internet ein und da werden viele Tipps und Tricks, wie man halt da effizient mit so einer Konsole arbeitet, gezeigt. Gut, also das habe ich schon gesagt, das ist eine Ein- und Ausgabeschnittstelle, die textbasiert ist. Da könnt ihr halt zum Beispiel Programme starten, Dateien anlegen, verschieben, kopieren, löschen und so weiter. Also im Prinzip alles halt machen oder eurem Computer anweisen, das zu tun, was ihr halt mit ihm machen wollt. Gut, und also dieser Bildschirm hier, das ist ein Screenshot und jetzt im Lauf dieser und auch in den nächsten Vorlesungen, wann immer ich irgendwie andeuten will, dass halt was aus einer Konsole kommt, dann ist es in diesem Hellblau markiert. Also dieses Hellblau ist sozusagen das Äquivalente zu diesem ja, Pink oder lilanem Screenshot von vorhin. Okay, also zurück zum Linux-Terminal und zu den wichtigsten Befehlen. Da wird sich jetzt der Rest der Stunde im Prinzip mit beschäftigen. Ein Befehl, der ist sehr hilfreich, der lautet MAN. Also wenn ihr in eurer Konsole seid, ja vielleicht solltet ihr als erstes sagen, also der Cursor der Konsole, der geht hier los. Ab hier könnt ihr irgendwas eintippen. Das Zeug, was da vorne steht, das findet ihr in ähnlicher Form auf jedem Linux-System. Das, was vor diesem Edge steht, das ist euer Login-Name, also in meinem Fall halt M. Wagner. Dann der Name des Computers, da könnt ihr beliebig fantasievoll sein oder halt der Computeradministrator hat euch da einen vorgegeben. Der folgt dann danach bis zum Doppelpunkt und nach dem Doppelpunkt, da ist dann das gegenwärtige Verzeichnis, wo ihr drin seid. Also das ist halt wie beim Windows Explorer oder was, da könnt ihr euch ein Verzeichnis reinklicken und hier wird es halt im Textmodus ausgegeben. Also das Verzeichnis hier lautet jetzt nur Schlange. Das ist ein sehr kurzes Verzeichnis. Das ist eine Abkürzung für euer ja, eigenes sogenanntes Home-Verzeichnis. Aber also diese drei Infos habt ihr immer und nach dem Dollar geht es dann los. Also das heißt, was ich hier in dem Beispiel eingetippt habe, ist der Befehl MAN und zwar mit einem Argument und das Argument lautet auch MAN. Und was MAN bedeutet, das ist eine Abkürzung für Manual, also Handbuch oder Befehlsbeschreibung auf Deutsch. Und ihr könnt diesen Befehl mit jedem anderen Befehl kombinieren, um halt die entsprechende Beschreibung von diesem Befehl anzuzeigen. Also wenn ihr zum Beispiel wisst, es existiert halt ein Befehl, aber ihr habt vergessen, wie die Optionen sind oder wie die Details sind oder denkt, naja, dieser Befehl müsste doch das Spezielle auch können oder leicht modifiziert werden können, dann erinnert euch einfach an diesen Befehl Manual und dann kriegt ihr eine ewig lange Textseite im Normalfall. Also das ist nicht alles, was jetzt hier steht, sondern das habe ich irgendwo dann abgeschnitten. Also als erstes gibt es eine Übersicht mit all den Optionen, die dieser Befehl beinhaltet. Also alles, was in eckigen Klammern ist, das kann man optional eintippen. Also ihr seht, er hat, was weiß ich, Größenordnung 50 verschiedene Varianten und Optionen. Und dann gibt es eine Beschreibung, also die endet nicht hier, sondern die endet irgendwie halt 100 Meter weiter unten. Und da wird halt erstmal eine Kurzbeschreibung gemacht. MAN ist das Systemanzeigeprogramm für die Handbuchseiten und so weiter und so fort. Das ist jetzt langweilig. Also ich meine, euch ein Handbuch vorzulesen in der Vorlesung macht keinen Sinn. Das müsst ihr halt ein bisschen zu Hause überfliegen und studieren. Und naja, meistens ist man dann schnell bei dem, wenn man mal durchscrollt, was man eigentlich sucht. Ich kenne mich mit Mac überhaupt nicht aus, noch nie im Leben so ein Ding bedient. Gibt es hier jemand, der beides kann, der Linux-System und ein Mac hat und die Frage vielleicht beantworten kann? Okay. Also es scheint zu funktionieren, ist die Antwort. Gut, also. Ah, gut. Guter Punkt. Wollte ich eigentlich sagen, habe ich jetzt aber vergessen. Wer diese Installation nicht machen mag oder sich nicht rantraut oder so weiter oder vielleicht das schneller haben will. Ich glaube, auch wenn ich es selber noch nie gemacht habe, dass man im Prinzip Windows-Programme aus dem Netz laden kann, die sozusagen Linux simulieren. Also unter Windows startet ein Programm und habe dann so einen gefakten Linux-Terminal. Das ist das, was du meinst, ne?
Genau.
Ja, also ich denke, für unsere Zwecke, zumindest fürs meiste wird es reichen. Ich bin mir da nicht sicher, wenn es so schwierigere Dinge gibt, wie das Einbinden von Bibliotheken. Wahrscheinlich geht es auch. Aber ich meine, von Anfang ist das vielleicht auch ein guter Kompromiss. Also das heißt, wie hast du das jetzt genannt? Virtuelle Maschine oder was? Ne?
Ja, virtuelle Maschine.
Wie hast du es genannt oder wie findet man sowas im Internet?
Einfach nach Virtual Box
oder so.
Da kann man
sich
dann auch fertige
Okay, also das ist vielleicht im ersten Schritt gar nicht verkehrt, das damit zu tun. Gerade nochmal eine Frage an euch, die offenbar mit diesen Virtual Boxes da zurechtkommen. Kann ich da dann auch Software nachinstallieren oder was? Oder ist das geht? Also es ist wie eine Linux-Maschine, hundertprozentig. Naja, dann glaube ich, müsste das eigentlich auch tun. Okay, nächster relativ wichtiger Befehl ist ls und also das ist kein Befehl, sondern das ist ein Konzept, was wir gleich erläutern müssen, wann was damit zu tun hat. ls steht für List Directory und das zeigt halt das aktuelle Verzeichnis an. Also wenn ich ls in die Konsole eintippe, dann kriege ich mein momentanes Verzeichnis ausgegeben. Wenn ich ls mit dem Argument Punkt mache, dann kriege ich auch das aktuelle Verzeichnis ausgegeben, schlicht und ergreifend, weil der Punkt in Linux eine Abkürzung für das aktuelle Verzeichnis ist. Das ist manchmal ganz hilfreich und solltet ihr euch gleich hier merken. Wenn er ls mit einem Namen dahinter angibt, dann macht er das Directory von diesem ja, angegebenen Directory, zeigt er dann an. Wenn er ls-l eintippt, wenn wir gleich unten in Beispielen sehen, dann zeigt er das Verzeichnis ausführlich an. Da gibt es verschiedene Eigenschaften, Typ, Zugriffsrechte, Größe, Zeitpunkt der letzten Veränderung. Die Option minus a ist auch manchmal hilfreich. Da zeigt er das Verzeichnis vollständig an, auch sogenannte versteckte Dateien. Und ja, wenn er ls mit einem File angibt, dann wird nur der Verzeichnisantrag der Datei File angezeigt. Also das ist halt so ähnlich, wie es in der Handbuchseite seht, ist ein bisschen abstrakt, deswegen hier jetzt mal einige Beispiele. Also hier seht ihr jetzt, dass ich auf meinem Computer erstmal in langes Unterverzeichnis schon gegangen bin. Also jetzt bin ich im Verzeichnis Schlange, Physik, Teaching, Numerik, C Basics und so weiter. Und da habe ich jetzt einfach mal ls eingetippt und wenn ich das tue, dann gibt er halt diese beiden Zeilen hier aus. Und das sind sozusagen alle Dateien und Programme, die im gegenwärtigen Verzeichnis drin sind. Also so ähnlich wie halt der Explorer und der Windows das grafisch anzeigt. Oben habe ich auch genannt, ls. Ist genau dasselbe, also gibt es aktuelle Verzeichnisse aus, deswegen hier selbige Ausgabe nochmal. In diesem Verzeichnis gibt es ein anderes Verzeichnis, das heißt Backup. Deswegen, wenn ich jetzt ls Backup eintippe, dann zeigt er nicht das aktuelle Verzeichnis mehr an, sondern den Inhalt von diesem Verzeichnis Backup. Und wie ihr seht, das sind weniger Dateien, die da drin sind. Also offenbar habe ich da nur diese Dateien, die cbasics.irgendwas sind, in dieses Backup-Verzeichnis halt kopiert. Dann das, was ich gerade auch oben erwähnt hatte, wenn er ls mit der Option minus l eintippt, also das Minus, das ist typischerweise eine spezielle Option, nicht irgendwie ein Verzeichnisname oder ein Dateiname, dann gibt er das Gleiche aus, also das haben wir vorhin schon gesehen, diese Dateinamen, aber mit sehr viel mehr Informationen. Und dieses Mehr an Informationen, das ist oft ganz hilfreich. Also insbesondere der erste Buchstabe hier, der zeigt zum Beispiel an, ob das da hinten ein Verzeichnis, ein Directory oder eine normale Datei ist. Und zwar steht dieses D für Directory und das Minuszeichen oder der Strich steht für normale Datei. Also das heißt, da erkennt er jetzt sofort, dass Backup ein Unterverzeichnis ist und der Rest der Dateien ganz normale Dateien. Dann das hier ist im Prinzip der Name, wem diese Datei gehört. Wenn er auf eurem eigenen Computer arbeitet, wird dann in der Regel immer nur der eigene Name stehen. Wenn er vielleicht mal auf größeren Systemen oder mit anderen zusammenarbeitet, seht er, wer das angelegt hat. Und das Zweite, das ist sozusagen die Gruppe. Also da könnt ihr eure Freunde vielleicht noch definieren, die auch diese Datei sehen dürfen. Also ich glaube, die erste Zeile ist vielleicht das Wichtigere, aber wahrscheinlich, wenn er alleine arbeitet, auch nicht sonderlich wichtig. Dann das hier ist die Dateigröße. Also das ist mir auch manchmal ganz hilfreich, insbesondere wenn da eine 0 steht, dann habt ihr eine leere Datei. Also das ist vielleicht ganz zweckmäßig, wenn mal irgendwas nicht funktioniert und die Datei hat Größe 0, dann ist wahrscheinlich was beim Kopieren oder so schief gegangen. Oder aber das Umgekehrte, wenn er riesige Datenmengen erzeugt und der Administrator mal wütend wird oder euer Computer streikt, wenn er da eine gewaltige Zahl sieht, ist das vielleicht auch eine Warnung. Dann, das ist glaube ich Zeitpunkt der letzten Änderung, das ist auch ganz hilfreich, wenn er mal was Altes hersucht, was einige Monate oder Jahre alt ist, dann könnt ihr so etwa erkennen, wann ihr das gemacht habt und was vielleicht die neueste Version ist und so weiter. Also meistens muss ich sagen, tippe ich ls-l ein. Ich finde es auch übersichtlicher, als wenn das so nebeneinander gedruckt ist. Gut, und wenn ihr mal Verzeichnisse habt, wo halt vielleicht hunderte oder tausende von Namen drin sind und ihr wollt nur die Information von einer Datei sehen, dann könnt ihr es so machen, wie ich es auch oben angegeben habe, ls minus L und dann einfach den speziellen Namen oder die spezielle Datei in dem Verzeichnis, also irgendwie für cbasics.dvi entschieden. Und dann wird halt nur die eine Zeile von diesem ganzen Zeug da oben ausgegeben.
Zu der Größe, in welchen Einheiten wird es angegeben? In Kilobyte oder
in... Ja, gute Frage. Also ich nehme an, das müssten Byte sein. Also dieser Makefile, der enthält, schätze ich, so 2-3 Zeilen von Text. Also grob 147 Zeichen, klingt für mich vernünftig. Es gibt eine weitere Option, die könnt ihr mal auf den Handbuchseiten nachlesen. Ich glaube, wenn ihr minus H noch eintippt, das steht für Human Readable, dann glaube ich, macht er diese Zeile ein bisschen besser. Dann schreibt er Kilobyte oder Megabyte oder irgendwas dahinter. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich da immer zu faul gewesen, das einzutippen. Deswegen schien es mir nicht so wichtig. Aber also dieses Formatieren, wenn ihr da die Handbuchseite lest, habt ihr wahrscheinlich auch wieder viele, viele Möglichkeiten, das nach eurem Geschmack einzurichten. Okay. Im gleichen Zusammenhang ist es gleich zweckmäßig, sogenannte Wildcards zu diskutieren. Der Hintergrund ist folgender: Es ist häufig hilfreich, dass man nur einen Teil vom Datei- oder Verzeichnisnamen eindeutig angibt und den Rest durch Wildcards flexibel hält. Also Wildcards bedeutet, ich mache ein Sternchen oder mache ein Fragezeichen und das ist ein Platzhalter für alles Mögliche. Also stellt euch vor, ihr habt nicht mehr, wisst nicht mehr genau, wie der Dateiname heißt. Ihr wisst vielleicht noch, das beginnt mit Programmierpraktikum, aber nicht mehr, was dahinter kommt. Oder aber der Dateiname ist, was weiß ich, 20 oder 50 Zeilen lang und ihr seid einfach zu faul, den einzutippen, dann ist es zweckmäßig, den Dateinamen mit Sternchen oder mit Fragezeichen aufzufüllen. Auch hier gibt es weitere, aber das sind, glaube ich, die wichtigsten. Der Stern bezeichnet eine beliebige Zeichenfolge, also der Stern kann für ein, zwei oder 100 andere Zeichen stehen. Das Fragezeichen, das steht für genau ein einzelnes Zeichen. Und naja, am besten versteht man es, glaube ich, auch wieder mit Beispielen. Wir sind immer noch im gleichen Verzeichnis. Zur Erinnerung habe ich nochmal ls-l eingetippt, um das ganze Verzeichnis auszugeben. Wenn ich beim nächsten Beispiel ls-l groß C Stern mache, bedeutet es, dass alle Verzeichniseinträge der Dateien ausgegeben werden, die mit C beginnen. C und irgendwas dahinter. Naja, und das sind halt gerade diese 5 Stück da oben und wie ihr seht, werden dann die ausgegeben. Dann ein komplizierteres Beispiel, wenn er macht ls-l c Stern Punkt Fragezeichen Fragezeichen. Das bedeutet, alle Dateien werden angezeigt, die mit groß C beginnen, dann irgendwas haben, dann kommt ein Punkt und dann kommen 2 beliebige andere Zeichen. Naja, und diese Kombination trifft halt nur auf dieses cbasics.ps zu und die gibt er da aus. Und ja, das letzte ist sehr verwandt. Jetzt habe ich halt anstelle von 2 Fragezeichen ein drittes Fragezeichen gemacht. Das heißt, jetzt gibt er mir halt all diejenigen aus, die mit C beginnen und nach dem Punkt 3 Zeichen haben. Also das funktioniert nicht nur bei ls oder so, sondern das funktioniert bei jedem Linux-Befehl, wenn er als Argument ein Verzeichnis an einen Dateinamen kriegt. Also diese Wildcards da ein bisschen mit umzugehen und die sinnvoll einzusetzen, das spart oft viel, viel Zeit. Gut, dann auch wieder verwandte Befehle, cd make dir und rm dir. Also da geht es darum, Verzeichnisse zu wechseln, Verzeichnisse anzulegen und Verzeichnisse zu löschen. Also mit cd, das ist Abkürzung für Change Directory, da kann ich halt, indem ich cd und dann den Verzeichnisnamen angebe, in Verzeichnis wechseln. Wenn ich nur cd eintippe, dann springt er immer zurück in euer Hauptverzeichnis. Das gleiche macht er, wenn er cd Schlange eintippt, denn hat es vor 10 Minuten schon mal erwähnt. Schlange ist nichts anderes als eine Abkürzung für euer Home- oder Hauptverzeichnis. Der volle Name vom Home-Verzeichnis ist meistens /home/ und dann euer Benutzername. Aber weil das halt umständlich ist und es häufig gebraucht wird, gibt es diese Schlange-Abkürzung. Dann ist es manchmal auch zweckmäßig, ohne Angabe des Namens einfach wieder ein Verzeichnis nach oben zu springen, und dafür dienen die beiden Punkte. Immer wenn er CD... eintippt, geht es eins wieder rauf. Naja, und ähnlich funktioniert halt Makedel, da müsst ihr den Namen eures neu anzulegenden Verzeichnis eintippen, oder aber RMDIR für Remove Directory, müsst ihr halt auch den Namen antippen, und das Verzeichnis muss leer sein, sonst gibt es einen Fehler. Gut, in der Praxis sieht es dann so aus. Also bin jetzt da wieder in einem anderen Verzeichnis, das heißt Lecture Procphys. Hier zeige ich mal an, was drin ist, nämlich diese beiden Files oder Verzeichnisse. An dem vorderen Buchstaben D erkennt man, dass beides Verzeichnisse sind. Also kann ich mal in das erste, in das Slides wechseln, und das mache ich ja dadurch, dass ich CD-Slides eintippe. Und was sich verändert, seht ihr unmittelbar in der Kommandozeile, wird jetzt ans aktuelle Verzeichnis des Slides angehängt, also bin ich offenbar in diesem Verzeichnis drin. Ja, und wenn ich jetzt halt ls-l eintippe, dann zeigt er wiederum den Inhalt dieses Verzeichnisses an. Da gibt es halt auch wieder 3 Unterverzeichnisse und 2 normale Dateien und so weiter. Jetzt habe ich mir entschieden, in diesem Verzeichnis Slides ein neues Unterverzeichnis anzulegen. Das heißt ABC, deswegen makedir ABC. Und wenn ich danach halt wieder das Verzeichnis ausgeben lasse, ist jetzt halt eine neue Zeile drin mit ABC, was offenbar ein Directory ist. Dann mit dem weiteren CD gehe ich halt ins Verzeichnis ABC. Wenn ich das Directory ABC dann anzeige, heißt nur insgesamt 0, weil es halt offenbar leer ist. Das ist ja eben erst angelegt worden. Gut, jetzt mit CD... springe ich wieder ein Verzeichnis zurück. Also hier war das aktuelle Verzeichnis noch das Unterverzeichnis ABC. Hier ist es jetzt nur noch das Oberverzeichnis Slides. Und jetzt habe ich offenbar entschieden, dass das eine dumme Idee war, ABC anzulegen. Also mit RMDIR lösche ich es halt wieder raus. Und wenn ich dann mit ls-l wieder das Verzeichnis angebe, dann ist das ABC halt im Vergleich zu vorhin, wo es noch da war, ist es jetzt weg. Gut, dann wollte ich vielleicht gleich noch mehr aufräumen und will auch das Verzeichnis Images löschen, das offenbar mit D auch als Directory gekennzeichnet ist. Tippe RMDIR Images ein, aber das funktioniert nicht, ergibt mir einen Fehler, konnte Images nicht entfernen, das Verzeichnis ist nicht leer. Also wie ich schon gesagt habe, RMDIR funktioniert nur, wenn keine Dateien mehr im Verzeichnis sind. Und naja, das habe ich einfach mal nachgeprüft. Mit ls-l Images sieht man, dass da offenbar jede Menge Dateien in diesem Verzeichnis drin sind. Also ist vernünftig, dass er das halt nicht erlaubt. Gut, dann wieder ein Satz anderer Kommandos, die ein bisschen zusammenhängen. Also Echo, das ist ein vielleicht relativ triviales Kommando, wo man sich jetzt fragen kann, wofür brauche ich das? Wenn ich Echo Text angibt, dann zeigt er mir einfach den Text am Bildschirm an. Das ist, also wie schon gesagt, vielleicht ein bisschen klingt stumpfsinnig. Ich meine, wenn ich jetzt Echo Haus eintippe und dann druckt er Haus an, ich meine, hätte ich ihn ja gleich irgendwie hinschreiben können von Hand. Aber es ist zweckmäßig mit diesen Dingern da, denn wenn er diesen Pfeil oder diesen Doppelpfeil verwendet, dann wird die Bildschirmausgabe in eine Textdatei umgeleitet. Also das heißt, mit Echo Text und mit so einem Umleiteoperator größer, da könnt ihr relativ billig eine kurze Textdatei erzeugen, was manchmal hilfreich ist. Also zum Beispiel hier, wenn ihr irgendwie einen Commander, also einen beliebigen Befehl habt und ihr verwendet dieses Größerzeichen und gebt danach eine Datei an, dann wird die Bildschirmausgabe des Befehls Command in die Textdatei File umgeleitet. Und wenn die Datei File bereits existiert, dann wird sie einfach überschrieben. Wenn er dagegen so einen Doppelpfeil macht, dann wird diese Textdatei File nicht überschrieben, sondern der Text, der jetzt da dazukommt, der wird einfach hinten angehängt. Wir werden gleich wieder da Beispiele sehen, um das deutlicher zu machen. Gut, und damit wir auch mal gucken können, was in Dateien oder Textdateien drin ist, gibt es dieses Kommando less. Less macht nichts anderes, als dass es halt die Datei File dann am Bildschirm anzeigt. Also das heißt, in der Praxis sieht es dann wieder so aus. Wie gesagt, wenn ich Echo und irgendeinen Text ABCDEF angebe, dann druckt er halt ABCDEF am Bildschirm, was zugegebenermaßen nicht sehr sinnvoll ist. Jetzt bin ich in einem leeren Verzeichnis temp, ls-l gibt also kein Ergebnis. Und jetzt habe ich eingetippt Echo ABCDEF, das ist das gleiche wie da oben, also die Ausgabe von ABCDEF. Aber jetzt nehme ich diesen Größer-Umleiteoperator, was bedeutet, dass diese Bildschirmausgabe nicht am Bildschirm ausgeben wird, sondern in diese Textdatei da umgeleitet oder reingeschrieben wird. Das heißt, ihr seht keine Bildschirmausgabe, aber wenn er ls-l macht, dann habt ihr jetzt halt in dem vormals leeren Verzeichnis eine Datei, textdatei.text, die übrigens gerade 8 Zeichen hat, und das ist, glaube ich, die Antwort auf deine Frage von vorhin. Wenn wir zählen, wir haben A, B, C, Leerzeichen, D, E, F und noch eine neue Zeile, das sind gerade 8 Bytes, also das ist offenbar die Anzahl der Zeichen in der Datei. Gut, jetzt wissen wir im Prinzip, was drin ist, aber wenn wir es nicht wissen oder einfach mal um das Less auszuprobieren, können wir diese Datei am Bildschirm anzeigen, also Less, textdatei1.text. Zeigt dann das hier in der Konsole an, steht halt ABC, DEF und dann standardmäßig schreibt er noch meinen Dateinamen und dass es halt jetzt am Ende ist, diese Datei. Gut, einfach um dieses Überschreiben oder Nicht-Überschreiben zu demonstrieren, habe ich jetzt Echo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Auch wieder in die Textdatei 1.text umgeleitet. Und wenn ich es mir danach anzeigen lasse, dann ist halt dieser Text drin, aber der da ist verschwunden. Also das heißt, das, was vormals drin war, das wurde komplett überschrieben. Wenn ihr das nicht wollt, also wenn ihr mehrere Zeilen in eurer neuen Textdatei haben wollt, dann müsst ihr das so machen. Also wiederum diesen Befehl echo abcdef in die Textdatei und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mit, und das ist halt das Wichtige mit diesem doppelten Größerzeichen, dann wird diese Textdatei nicht überschrieben, sondern wird das hier einfach hinten angehängt. Naja, und wenn er dann wieder ein Less macht, dann habt ihr halt jetzt wirklich 2 Zeilen in eurer Textdatei, so wie ihr es vielleicht ursprünglich haben wolltet. Gut, dann einfach, um mal die Mächtigkeit von diesen Umleiteoperatoren zu demonstrieren. Auch das ist nicht auf Echo oder irgendwas festgelegt, sondern jedes beliebige Linux-Kommando, was eine Ausgabe macht, da könnt ihr die Ausgabe in die Datei umleiten. Also vorher hat man ja immer ls-l besprochen. Das gab ja offensichtlich eine Bildschirmausgabe. Wenn ihr jetzt hier mit auch wieder diesem Größerzeichen und einem Dateinamen das Ganze kombiniert, dann wird jetzt halt das Directory nicht am Bildschirm angedruckt, sondern wird in diese neue Textdatei 2.text reingeschrieben. Also das heißt, nachdem ihr das gemacht habt und das Verzeichnis anzeigt, existiert jetzt eine Textdatei 2.text, und wenn er mit less diese Textdatei anguckt, dann seht ihr halt, dass gerade der Inhalt des Verzeichnisses drin ist. Eine kleine Denkaufgabe vielleicht für zu Hause. ls-l hier im Bildschirm hat eine Größe von 132, aber in der Textdatei steht hier eine 0. Warum ist dieser Unterschied da? Oder sieht es jemand sofort? Also es ist nichts Tiefsinniges, aber gibt es so ein bisschen eine Denkaufgabe, mit dem Computer umzugehen. Also könnt ihr mal vielleicht in Ruhe drüber nachdenken, zum Knobeln, warum dieser marginale Unterschied da existiert.
Ja. Müssen die mit Punkt Text aufhören oder könnte ich auch ohne Endung was in den Fall schreiben?
Nee, also dieses Punkt irgendwas, das ist einzig und allein eine Merkhilfe für euch. Das könnt ihr weglassen oder machen oder nicht machen. Ihr könnt auch mehrere Punkte im Dateinamen vergeben. Also ja, meistens mache ich halt für mich persönlich so eine selbsterklärende Konvention, dann weiß ich ungefähr, was ist, aber das ist völlig egal. Gut, dann weitere wichtige Befehle, um halt eure Verzeichnisse und Dateien ein bisschen zu managen, sind die Befehle CP, also Copy, und MV, was für Move steht. Mit Copy und Move, da könnt ihr Dateien und Verzeichnisse kopieren und verschieben oder umbenennen. Und naja, die Syntax ist standardmäßig so, also ihr müsst Copy eingeben und dann die Quelldatei und die Zieldatei. Also das heißt halt, File Source wird kopiert und File Dest ist der Pfad und auch der Dateiname der Kopie dann. Oder aber statt File Dest könnt ihr auch Directory Destination angeben, also ein Zielverzeichnis. Dann wird halt dieser File in dieses Verzeichnis kopiert. Wenn ihr ein ganzes Verzeichnis kopieren wollt, dann geht es nicht ganz so einfach, es ist jetzt übertrieben, es geht im Prinzip genauso einfach, aber ihr könnt mit einem normalen CP-Befehl Verzeichnisse kopieren, das ist so gehandhabt, dass ihr da die Option -R eintippen müsst, sonst wird er sich beschweren, wenn wir unten auch noch ein Beispiel sehen. Ich glaube, -R steht irgendwie für rekursiv oder was, das soll heißen, dass er als Verzeichnis und alle Unterverzeichnisse und den ganzen Inhalt damit kopiert. Ich vermute, dass das irgendwie ein Schutz ist, wenn man aus Versehen mal ein gewaltiges Verzeichnis hat und in den Copy-Befehl einschließt, dass er halt den ganzen Computer von A nach B kopiert. Gut, Move ist im Prinzip das gleiche wie Copy. Der Unterschied ist halt, dass die alte Datei entfernt wird oder beziehungsweise die alte Datei auf den neuen Namen verschoben wird. Also Move, File Source, File Dest ist halt Verschieben der Datei, File Source, auf diesen neuen Dateinamen oder aber, wenn er eine Directory angibt, bleibt der Dateiname beibehalten und es wird halt ins neue Directory verschoben. Oder aber ihr könnt auch ein Verzeichnis in ein anderes verschieben, das geht genauso. Also auch hier wieder ein paar Beispiele, um das zu erläutern. Wir sind, wo wir gerade waren, in unserem Verzeichnis, wo die beiden Textdateien drin sind. Jetzt machen wir Copy, Textdatei, Text, Kopie.text. Was es halt macht, ist, diese Datei, Textdatei, Text wird dupliziert und die Kopie heißt Kopie.text. Also wenn wir wieder das Verzeichnis anzeigen, ist jetzt halt eine neue Datei drin und man kann zum Beispiel an der Größe erkennen, dass das wahrscheinlich die exakte Kopie von dieser Textdatei 1 ist. Dann ja, mache ich ein neues Verzeichnis, make the Kopien, und jetzt verwende ich Move, also verschieben, und ich verschiebe diese Kopie.text in das Verzeichnis Kopien. Und wenn ich jetzt halt ls-l eintippe, dann habe ich drei Dateien drin, aber nicht mehr Kopie.text, sondern das neu angelegte Verzeichnis Kopien. Und wenn ich ls-l Kopien mache, dann sehe ich, dass ich halt die Textdatei Kopie.text, die ich gerade eben nach Kopien verschoben habe, dass die halt da unten drin ist. Dann, ja, hier halt ein Beispiel, was nicht funktioniert. Wenn ich ein Verzeichnis also dieses Verzeichnis Kopien, kopieren möchte, also aus welchem Grund auch immer, will ich offenbar auf Nummer sicher gehen und noch ein Kopien-Backup haben, dann sagt er Fehler oder was, Verzeichnis Kopien ausgelassen. Das kann ich aber halt dadurch erzwingen, indem ich diese Option minus R eintippe, dann erlaubt es mir, ein Verzeichnis zu duplizieren. Also cp-r kopien, kopien.backup, das funktioniert. Und wenn er ls-l macht, dann habt ihr ein zweites Verzeichnis kopien.backup drin, was halt den gleichen Inhalt wie Kopien selber hat. Das seht ihr da nochmal, ls-l kopien-backup, da ist halt diese Textdatei kopie.txt drin. Also dieses Zeug, es gilt eigentlich für alle Befehle. Ich meine, das lernt er wahrscheinlich nicht in der Vorlesung, sondern was er halt machen müsste, ist zu Hause auf eurem Linux-System irgendwie jeden Abend eine halbe Stunde rumspielen und nach 2-3 Wochen oder was ist es halt dann drin und geht automatisch. Das ist wie wenn er halt eine Sprache lernt oder was. Ich meine, im Unterricht kann man euch nicht das Vokabelheft vorlesen, sondern das müsst ihr halt einfach immer wieder tun, bis es auswendig kennt und auch ein bisschen rumprobieren. Das, was ich halt zeige, ich meine, ich kann nicht jede Variation bringen. Probiert möglichst viel Zeug, auch möglichst viel Unsinniges aus, dann seht ihr, wo die Limitierungen sind und was eigentlich der Computer macht und was er nicht macht. Gut, dann ja, Verzeichnisse löschen, das konnte man schon mit rmdir. Dateien zu löschen, brauchen wir auch noch einen Befehl, das ist rm. Rm hat eine einfache Syntax, rm-file löscht halt die Datei-File. Wenn ihr ein ganzes Directory löschen wollt, dann müsst ihr wieder diese Option minus -r, wie auch beim Kopierbefehl, angeben und dann wird halt das Directory und auch dessen gesamter Inhalt gelöscht. Und ja, das ist ein sehr zweischneidiger Befehl hier, rm-r-stern. Das ist einerseits komfortabel, wenn man halt irgendwo mal ausmisten will in dem Unterverzeichnis, dann löscht er halt alles, was existiert im aktuellen Verzeichnis. Nur, also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Wahrscheinlich den meisten Leuten, die lang schon mit der Konsole oder mit dem Terminal arbeiten, denen wird es irgendwann mal passiert sein, dass sie rm-r halt nicht in dem Unterverzeichnis eingetippt haben, sondern aus Versehen in einem höherwertigen Verzeichnis. Also insbesondere, wenn ihr in eurem Hauptverzeichnis seid und rm-r eintippt, dann ist alles fort. Und das ist in der Regel für immer fort. Also gerade wenn ihr nicht auf eurem eigenen System arbeitet, schreiben ja andere Leute wieder auf die Platten. Also es kann sein, dass eure Masterarbeit, wo ihr monatelang dran wart, dann nochmal geschrieben werden muss. Also wirklich, vergewissert euch immer, aber auch wirklich im richtigen Verzeichnis seid. Gut, also auch hier wieder Beispiele. Wir sind wieder in einem Verzeichnis, wo es 2 Textdateien hat. Wenn ich rm-textdatei 1 eintippe und danach das Verzeichnis angucke, ist halt Textdatei 1 weg und nur noch Textdatei 2 da. Wenn ich ein Verzeichnis hochgehe, dann habe ich halt dieses Temp-Verzeichnis, in dem ich gerade gearbeitet habe. Und wenn ich das löschen will, gerade nochmal der vergebliche Versuch mit rmdir, dann heißt es, geht nicht, das Verzeichnis ist nicht leer. Aber mit dem rm-Befehl, da geht es halt. Also wenn ich rm-r-temp eintippe, dann heißt es halt, dass er temp löscht und auch alle Unterverzeichnisse. Deswegen hier keine Fehlermeldung. Wenn er ls-l macht, dann habt ihr nur noch diese Dateien, die im Vergleich zum Schritt davor halt das Verzeichnis temp jetzt nicht mehr enthalten. Und damit ist halt auch diese verbliebene Textdatei mitgelöscht worden, die da drin war. Gut, Zugriffsrechte, das ist wahrscheinlich zu Beginn eher ein Ärgernis für euch, aber ich denke, ihr solltet wissen, was es bedeutet, um euch halt möglichst viel Ärger da zu ersparen. Also worum es geht, sind jetzt diese kryptischen Zeichen am Anfang, wenn er ls-l eintippt. Das erste haben wir bereits besprochen, Das ist einfach, also D heißt Directory und minus heißt normale Datei. Die nächsten neun Zeichen, die sind ein bisschen kritisch und haben eine Bedeutung, nämlich geben die Leserechte, Schreibrechte und Ausführrechte an. Und zwar für euch, für eure Freunde und für alle anderen in der Welt. Also Zeichen 2 bis 4 sind eure eigenen, also die sogenannten User-Zugriffsrechte. Und die maximalen Zugriffsrechte, die man auf eine Datei haben kann, ist RWX. Also wann immer da RWX steht, könnt ihr die Datei lesen, das deutet das R an. Ihr könnt sie überschreiben oder löschen, das deutet das W an. Und ihr könnt sie auch ausführen, das deutet das X an. Das Gegenteil, wenn ihr minimale Zugriffsrechte habt, stehen da drei Minusse, dann dürft ihr überhaupt nichts auf diesen Dateien. Naja, und dann wiederholt sich der nächste Dreierblock. Das ist, wie gesagt, für eure Freunde. Also ihr könnt in dem Linux-System halt anderen Leuten Passwörter geben und dann Gruppen von Leuten zusammenfassen. Und wenn man in derselben Gruppe ist, dann mag es halt vielleicht wünschenswert sein, dass andere eure Dateien vielleicht lesen können, vielleicht sogar überschreiben können. Also wenn ihr von mir aus gemeinsam an dem Forschungsprojekt arbeitet. Naja, und ganz hinten, das sind halt alle, die auf diesen Computer Zugriff haben. Also wenn der im Internet hängt, zum Beispiel wie die Unirechner, dann kann halt jeder Fremde sich einloggen, der ein Unilogin hat. Und wenn halt da R steht, dann kann er eure Dateien lesen. Also ich meine, wenn ihr da einen vertraulichen Brief oder was habt oder, keine Ahnung, die Hausaufgabe gelöst habt und euren Ruhm nicht teilen wollt, dann solltet ihr da hinten die Leserechte möglichst schnell halt wegnehmen. Gut, also so viel zur Bedeutung. Das Execute, das hat eine spezielle Bedeutung. Also das braucht ihr nur für Programme, die wirklich ausführbar sind. Also eine Textdatei oder eine Bilddatei braucht kein Execute, das macht keinen Sinn. Da braucht ihr ein extra Programm, um die anzuzeigen. Erst wenn ihr halt programmiert habt und ihr habt dann wirklich ein ausführbares Programm, dann muss es diese Option X haben, dass ihr es starten könnt. Also da haben wir momentan noch kein Beispiel, deswegen sind die X jetzt hier alle unsichtbar. Also das ist die Bedeutung der Zeichen. Jetzt natürlich die Frage, wie kann ich die Zeichen da verändern und setzen? Und da gibt es diesen Befehl chmod. Ich glaube für Change File Mode oder so steht es. Und ja, also ich habe es hier auch eher exemplarisch angegeben. Wenn er zum Beispiel eintippt chmod u plus r und dann einen Filename, bedeutet das, dass der User das Read, also das Leserecht, dazugefügt bekommt. Also wenn ihr das vormals nicht lesen könntet und ihr tippt chmod u plus r ein, dann dürft ihr es lesen, also dann erscheint hier vorne so ein r. Wenn er halt u plus w eingibt, das ist das Write-Recht, u plus x, das ist das Execute-Recht. Dann umgekehrt, wenn er statt Plus ein Minus eintippt dazwischen, dann könnt ihr es wegnehmen, diese Rechte. Naja, und wenn er dieses U für User durch G ersetzt, dann hat er das gleiche für die Gruppe, also die zweiten drei Bits. Oder wenn er es durch ein O ersetzt für Assas, dann habt ihr die letzten drei Bits. Gut, und manchmal, gerade wenn man ganze Verzeichnisbäume hat, die man vielleicht für andere lesbar machen möchte oder zumachen möchte oder irgendwas oder auch schreibschützen will, dann gibt es da auch eine Option. Dieses Mal ist es Groß-R, das heißt aber dasselbe, also auch wieder, glaube ich, rekursiv. Das heißt, alle, das Verzeichnis Directory, alle Unterverzeichnisse werden halt gemäß User-Leserechter zunehmen entsprechend gesetzt. Also auch hier wahrscheinlich am einleuchtendsten sind hier wieder Beispiele. Wenn man, wir sind wieder in diesem Verzeichnis mit den beiden Textdateien. So sehen die Zugriffsrechte aus. Wenn ich chmod assas minus r, ja, hin und her schieben, Textdatei 1.txt eingibt und danach ls minus l, dann seht ihr, dass ich halt hier hinten dieses Leserecht, also das ist verschwunden. Das heißt, jetzt kann kein Fremder mehr diese Datei lesen. Der kriegt dann eine Fehlermeldung, wenn er es versucht. Dann, ja, hier ist mal Folgendes getan, Punkt, Schrägstrich, Textdatei 1, Punkt, Text. Also was ich jetzt mal versuche, auch wenn es aus mehreren Gründen keinen Sinn macht, ist die Textdatei 1, Punkt, Text auszuführen. Also ich tue so, als wäre das ein ausführbares Programm. Ich gebe den Pfad ein, das ist das aktuelle Verzeichnis, und Textdatei 1, Punkt, Text, also der Computer versucht, Textdatei 1, Punkt, Text als Programm zu interpretieren und zu starten. Aber das scheitert unmittelbar, weil er sagt, keine Berechtigung. Und er sagt keine Berechtigung, weil halt Textdatei 1.text, das hat kein X, kein Execute oder ausführbares Recht. Was man ja dadurch verändern kann, dass ich halt chmod u plus x Textdatei 1.text eingibt, dann sieht man nach einem ls unmittelbar, dass das jetzt executable ist. Naja, und jetzt weigert sich der Computer zumindest nicht mehr, diese Datei auszuführen, nur es ist halt kein ausführbares Programm, also er kann halt nichts mit anfangen. Also deswegen sagt er jetzt, was ist das für ein Unsinn hier, ABC ist doch ein Kommando, das ich nicht kenne und 1, 2, 3 auch nicht. Aber zumindest, glaube ich, demonstriert es ein bisschen, wofür man halt dieses Execute-Bit dann braucht. Execute braucht man übrigens auch, wenn er Homepages unter Linux kultiviert und einrichtet. Das ist, ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber soweit ich mich erinnere, dass Fremde euer Homepage sehen können, müsst ihr all diese Dateien, also Bilder und HTML-Files auch mit dem Execute ausstatten. Also falls ihr sowas mal tut und jeder beklagt sich, dass er nichts sehen kann bei euch, dann mag das an diesen Rechten liegen. Achso, das war ja nochmal zur Erinnerung. Die Textdatei sah so aus, also deswegen diese Beschwerde ABC und 1, 2, 3 nicht gefunden. Gut, dann letztes Beispiel in dem Kontext. Jetzt gehe ich ein Verzeichnis höher, also von temp aufs Oberverzeichnis slides, zeige mir das da an. Und jetzt will ich mein Unterverzeichnis temp, in dem ich gerade war, will ich kollektiv samt aller da drin enthaltenen Dateien halt entsprechend setzen mit den Rechten. Deswegen mache ich chmod minus groß R, also dieses rekursive Bit, und dann, also der User, ich selber, soll lesen, schreiben, ausführen können, aber alle anderen geht es gar nichts an, deswegen nehme ich für group und assas alle Rechte weg. Naja, und wenn ich jetzt ein ls-l mache, dann seht ihr erstmal, dass dieses Verzeichnis temp genau die gewünschten Rechte hat, also der User hat alle Rechte, die Freunde und die anderen haben keine Rechte, aber nicht nur temp, sondern auch das Unterverzeichnis, der Inhalt des Verzeichnisses, das hat genau die gleichen Rechte, was halt aufgrund dieser Option minus groß R passiert ist. Gut, dann auch eigentlich was man nicht notwendigerweise braucht, wenn alles funktioniert. Eher wenn mal was gar nicht mehr funktioniert, ist das hilfreich. Also wenn Programme abstürzen und vielleicht so Fensterleichen irgendwie rumhängen am Bildschirm und nichts mehr vorwärts und rückwärts geht, aber ihr habt noch einen Terminal zur Verfügung, dann ist es ganz zweckmäßig Folgendes zu tun, nämlich mit dem Kommando ps die laufenden Prozesse anzuzeigen. Also Prozesse sind alle Programme, die ihr gestartet habt. Damit es hilfreich für euch ist, die Option minus U für User und euren Namen eintippen. Dann kriegt ihr ja so eine Liste, wie ihr es da unten habt. Die ist deutlich länger, also vielleicht 50 Einträge waren das, deswegen diese Punkte da. Aber gerade die letzten Einträge, das sind meistens die Programme, die ihr selber gestartet habt. Also ein Firefox, das ist halt der Internet Explorer unter Linux, der läuft hier offenbar, wenn ich ps-u eintippe. Naja, und wenn halt, wie gesagt, das ordnungsgemäße Schließen mit einem Kreuz oder was nicht mehr funktioniert, dann könnt ihr den Befehl kill eintippen. Kill und dann die Prozess-ID in dieser Tabelle. Also wenn ich meinen Firefox, wenn er nicht mehr reagiert, dann endgültig abschießen will, muss ich halt kill minus mit dieser Prozess-ID eintippen. Und das habe ich dann irgendwo hier in dem Beispiel gemacht. Also kill 2276 ist gerade dieser Firefox. Und was passiert ist, das Fenster und alles, das löst sich dann in nichts auf. Und wenn er erneut halt die Prozesse anzeigt, dann ist jetzt der Firefox weg. Mit solchen Dingen könnt ihr auch irgendwie Leute zur Weißglut bringen, die auf eurem Computer vielleicht arbeiten, wenn ihr höhere Rechte habt, also insbesondere Systemadministratorrechte, dann könnt ihr natürlich gucken, also den Freund mag ich nicht besonders gern, der hat jetzt gerade sein Programm gestartet, naja, tippe ich gleich mal Kill ein, um es ihm zu zeigen. Gut, letzter Linux-Befehl, den ich euch zeigen möchte, das ist auch ganz hilfreich, wie man von einem Computer sich auf den anderen einloggt. Also das ist relativ einfach. Ich weiß nicht, ob das unter Windows auch so einfach ist. Da käme ich nicht aus, aber ich vermute fast nicht. Also wenn ihr zu Hause halt euren Linux-Computer habt, könnt ihr unmittelbar auch euch auf jedem Computer, der in der Uni halt über Nacht nicht ausgeschaltet wurde, einloggen. Und dazu braucht ihr diesen Befehl SSH. Also geht an euren Terminal zu Hause, tippt ein SSH, euren Login-Namen an der Uni, dann den Computernamen an der Uni und dann fragt euch nach dem Passwort und ihr seid im Prinzip, man sagt, remote an der Universität eingeloggt. Also ihr könnt auf eure Verzeichnisse zugreifen, auf die Programme dort und so weiter. Man kann auch so ein Windows starten, da muss man die Option minus groß X eintippen. Aber da braucht er ein sehr schnelles Netz, sonst ist das eine Qual, weil er ja diese ganze Grafik da im Sekundenbruchteilen übertragen muss. Also ich habe es manchmal, wenn ich verzweifelt war, schon gemacht, wenn ich zum Beispiel Maple als grafische Benutzeroberfläche dringend gebraucht habe, aber es ist sehr unkomfortabel, würde ich meinen, es sei denn, du bist super ausgestattet mit deinem Internet zu Hause. Also ich mag es meistens nur im Textmodus. Also was halt häufig, oder das Häufigste, was ich tue, ist im Prinzip Dateien von zu Hause auf dem Uni-Rechner kopieren und umgekehrt. Wenn ich halt zu Hause weiterarbeiten will oder am Wochenende was getan habe, was ich dann nicht auf der Diskette hierher schleppen will, dann kopiere ich es halt rüber. Und das ist das Analoge, das SCP hier, das erlaubt es halt, Dateien zwischen Computern hin und her zu kopieren. Und die, ja auch hier wieder in Form von Beispielen, wenn er zum Beispiel SCP eintippt, dann euren Login-Namen am Unicomputer, den Namen des Unicomputers, Doppelpunkt und dann die Datei und Punkt, dann wird halt vom Unicomputer diese Datei in euer aktuelles Verzeichnis zu Hause kopiert. Oder umgekehrt, müsst ihr es halt rumdrehen, dieses Mal habe ich es mit dem Directory gemacht, ein Directory von zu Hause, da braucht ihr wieder die Option minus R, auf euren Unicomputer mit dem Login-Namen ins Home-Verzeichnis wäre halt dieses SCP hier. Das habe ich, glaube ich, gerade vergessen. Wenn ihr eingeloggt seid und ihr seid fertig mit Exit, könnt ihr euch wieder ausloggen. Naja, und das sind Beispiele dazu. Also SSH-L M Wagner an der Uni mein Login-Name und so heißt halt die im Prinzip Maschine, die an der Theorie steht, ITP. Und dann fragt er mich nach einem Passwort, dann tippe ich das ein und dann bin ich aus meinem Computer raus. Erstmal unter dem Uni-Computer. Also ich heiße noch immer im Wagner, aber diese spezielle Uni-Maschine, die mir da zugewiesen wurde, hieß offenbar Kampala oder irgendwas. Wenn ich halt LS Topology mache, also das ist ein Verzeichnis auf meinem Uni-Rechner, dann zeigt er dieses Zeug hier an. Und dann mit Exit bin ich unmittelbar wieder raus, dann hat er die Verbindung unterbrochen. Aber jetzt, was ich eigentlich tun wollte vielleicht, war halt eine dieser Dateien von der Uni nach Hause zu kopieren. Also ich habe erst mal geguckt, ist sie denn da und wie heißt sie? Und naja, jetzt bin ich zu Hause halt wieder in dem Verzeichnis, wo wir jetzt schon ganze Zeit gearbeitet haben. Und jetzt tippe ich ein, SCP mwagner@th.physik.uni-frankfurt.de, --tilde, jetzt das Verzeichnis, wo wir uns da oben angeguckt haben, Topology, mit dieser speziellen Datei topology.ps und dann Punkt heißt, ich will es halt von der Uni nach Hause mein gegenwärtiges Verzeichnis kopieren. Gut, und das macht er dann halt auch, also er schreibt es an und gibt so ein Progress-Bar, wenn es eine große Datei ist oder wenn das Netz langsam ist, ist es hilfreich. Und naja, wenn ich danach ein ls-l mache, seht ihr, dass man es eben hat. Gut, lasst mich das hier kurz überspringen. Das machen wir dann Anfang der nächsten Stunde nochmal. Das ist eine Wiederholung dieser Linux-Befehle, die wir besprochen haben. Plus noch einige weitere, die ich zumindest mal erwähnen will. Gerade für die Hausaufgabe ist vielleicht noch geschickt, euch drei hilfreiche Programme in der Linux vorzustellen, die ihr immer wieder verwenden könnt. Also das eine, das ist GNUplot. Wer kennt ein GNUplot von euch? Nicht übermäßig viel. Also GNUplot ist ein kostenloses Programm, wo ihr Funktionen plotten könnt und wo ihr Datensätze plotten könnt und auch wo ihr Funktionen an Daten fitten könnt. Das ist halt was ein Physiker oft braucht. Also deswegen, wenn ihr also in der Konsole GNUplot eintippt, dann startet so eine Extra-Konsole, wenn ihr so wollt, die GNUplot heißt. Und naja, hier habe ich jetzt einige Kommandos eintragen. Set Terminal Postscript, also das heißt, ich wollte ein Postscript-Ausgabe-File erzeugen. Dann die Ausgabedatei nenne ich sinus.ps. Dann plotte ich im Bereich 0 bis 6,28, also bis 2 Pi auf der x-Achse und minus 1,3 bis plus 1,3 auf der y-Achse die Funktion Sinus x. Und dann gehe ich wieder raus. Und wenn er dann, also PostScript, das ist so ein Format ähnlich wie PDF, das könnt ihr angucken mit GV, Ghost Viewer heißt das, das ist ein Viewer für PS-Dateien, also wenn er GV sinus.ps eintippt, naja, dann habt ihr das, was wir halt gemacht haben, nämlich einen Sinus gemalt. Und das ist sehr primitiv, das Beispiel, aber man kann da schöne und sehr hilfreiche Dinge tun und eins der Tutorials ist so ein bisschen Umgang mit GNUplot zu üben, also deswegen wollte ich das unbedingt euch noch zeigen. Ein anderes, was dazu passt, Programm, das kennt ihr sicher unter Windows, das ist der Acrobat Reader, den hat es auch unter Linux, der heißt einfach AcroRead. Naja, schaut genauso aus wahrscheinlich wie in der Windows, also zum Anzeigen von PDFs ist das sehr hilfreich. Und dann irgendwann braucht er einen Editor, insbesondere einen Programmcode zu verfassen. Da gibt es auch Dutzende, die sind wahrscheinlich alle sehr gut. Also mein Favorit ist XEmax oder Emacs und der sieht halt so irgendwie aus. Ich meine, nehmt den oder wenn einen anderen besser findet, nehmt einen anderen, aber zumindest ist das eine Möglichkeit, Textdateien da zu erzeugen. Gut, dann letzten drei Minuten würde ich jetzt gerade noch mal gern auf die Übungszettel schauen und eventuell mit euch Verschiebungen vornehmen.